Märchenland Mittelstand. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge, also ich, Michael Neukirchen und Dr. Ingo Maygraf hier bei mir.
Hallo Michael, hallo an alle da draußen.
Wir haben heute ein Special für euch und zwar unseren Nerd Talk. Das ist ein Format, das haben wir uns schon eine Weile überlegt, dass wir uns einfach mal zu zweit über ganz spannende Dinge unterhalten möchten, die ein normales Gastgespräch sprengen würde. Wir hoffen, euch wird's gefallen. Ingo?
Wird eine besondere Folge. Wir tauchen heute mal, man könnte fast schon sagen, so Deep Shit Nerd Talk irgendwie in so Themen ein, über die man sonst nicht so stolpert. Also heute soll es mal gehen um das ganze Thema, also Change und Transformation. Das haben wir ja die ganze Zeit vor dem Hintergrund. Aber wir steigen heute ein bisschen ab in die, gar nicht so richtig in die Tiefen, aber wir steigen mal ab in die Systemtheorie, in die Kybernetik, so ein bisschen Psychologie, ein bisschen Soziologie. Aber wir wollen uns mal etwas damit beschäftigen. Was ist eigentlich ein System und wie verändern sich Systeme? Weil wir ja erleben, dass sich die Welt da draußen sehr stark verändert, politische Systeme und unsere Unternehmen verändern sich. Und mal gucken, was sagt eigentlich so die Wissenschaft aus der Theorie und kriegen das hoffentlich ein bisschen in die Praxis transformiert.
Ja, also System für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die damit nicht betraut sind. Ein System ist grundsätzlich das, was wir so eine miteinander verknüpfte Gruppe nennen, so mal grob auf einfach Deutsch.
System ist grundsätzlich erstmal was sich von anderen Systemen unterscheidet. Das heißt, es muss irgendwie eine Abgrenzung zur Umwelt stattfinden. Und ja, vielleicht haben die einen oder anderen schon mal den Namen Luhmann gehört. Irgendwie, wenn man über Systemtheorie spricht, kommt man relativ schnell auf den Namen Niklas Luhmann. Tipp von mir, lest den auf gar keinen Fall im Original. Nicht auszuhalten. Und nach drei Seiten gibt man auch auf. Es gibt ganz gute, wer sich so ein bisschen inspiriert fühlt hier durch uns, es gibt ganz gute
Lektürenhilfen.
Luhmann für Dummies oder irgendwie sowas. Oder Erläuterungen dazu, die sind deutlich leichtgängiger als der Luhmann selbst. Und dann haben Systeme halt Regelungen, Rückkopplungen, einen Austausch mit der Umwelt, einen Input, einen Output. Und das kann eine Klimaanlage ist ein System.
Ja, gut. Also, aber heute wollten wir ja über Menschen eher sprechen.
Heute sprechen wir über soziale Systeme.
Genau.
Aber das Verrückte ist, dass diese Systeme, obwohl, nehmen wir mal eine Gesellschaft als soziales System und eine Klimaanlage als ein technisches System, unter ähnlichen Bedingungen und mit ähnlichen Regeln funktionieren.
Das.
Und die soll es heute mal gehen.
Also hat auch gewisse aktuelle Züge. Wir gehen heute nicht näher drauf ein, nur als Sidekick. Gewisse Dinge, die vor sich gehen, auch politisch mit unserem lieben Elon Musk, haben damit zu tun, dass er Physiker ist. Und er sieht es natürlich als Systemiker. Also der hat da keine Sichtweise im emotional-moralischen Punkt, sondern der sieht es als rein funktionale Systeme. Ist ein Hintergrund, wie manche aktuell sich erklären, was da passiert. Also nur mal so als Hintergrund.
Also vielleicht kommen wir dem ja so ein bisschen näher jetzt in der nächsten
halben,
dreiviertel Stunde. Die spannende Frage hinter dem, was wir so gesellschaftlichen, unternehmerischen Bewegungen sehen, ist ja, wir wissen das doch alles. Wir wissen doch eigentlich, was wir da gerade tun. Natürlich wissen wir, dass ein Tempolimit vernünftig wäre. Rein rational, klar, machen wir aber nicht. Natürlich wissen wir auch, dass weniger Fleisch essen besser wäre, gesundheitlich, Tierwohl und so weiter. Machen wir aber nicht. Oder ganz wenige. Natürlich wissen wir, dass Fliegen ein Klimakiller ist, machen es aber trotzdem. Wir wissen auch so viele Themen aus der Klimadiskussion. Und die Klimadiskussion ist, finde ich, das allerbeste Beispiel, das uns zeigt, wir sind einfach keine rationalen Wesen.
Nein.
Und das muss man sagen, das liegt ja nicht an Dummheit. Wir sind ja nicht alle zu dumm, um das zu kapieren. Aber es muss irgendetwas geben, tief in uns begründet, warum wir trotzdem uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und das ist doch mal ganz spannend, darüber zu sprechen.
Die Thematik ist, mit welchem Thema gehen wir denn jetzt rein? Was liegt dir denn auf dem Herzen?
Ja, lass uns mal drüber sprechen. Also wir wollen ja immer unseren Mittelstandsbezug, unseren Unternehmensbezug behalten, aber wenn wir über unsere Unternehmen sprechen, und es gibt ja nun wirklich viele, viele Gründe, warum sich was verändern muss und warum wir irgendwie uns was anpassen müssen, ob es KI ist oder Klima oder was auch immer irgendwie. Wir müssen ja offensichtlich sind wir in einer Zeit der Transformation, wie wir sie so wahrscheinlich selten mal in der Menschheitsgeschichte erlebt haben. Und jetzt sind wir in diesem Konflikt, dass wir auf der einen Seite nach totaler Stabilität streben. Das haben wir ja eigentlich alle ganz gerne, dass es irgendwie so bleibt, wie es ist. Und gleichzeitig eine Notwendigkeit haben, dass sich da irgendwas anpassen muss. Und in diesem Konflikt leben wir ja permanent. Und da vielleicht mal, wenn wir so den Begriff der Kybernetik mal einführen hier. Und Kybernetik ist halt die Steuerung von komplexen Systemen. Und die können ganz unterschiedliche Systeme sein. Oder irgendwo habe ich gelesen, die Kunst des Steuerns. Und bleiben wir mal kurz bei so einem Beispiel, weil es ganz plakativ ist, dieser Klimaanlage. Und eine Klimaanlage hat gewisse Regeln, nach denen sie funktioniert, und sie hat gewisse Inputs und Outputs und muss irgendwie mit ihrer Umwelt interagieren. Mhm. Also im Luhmannschen Sinne ist das relativ klassisch ein System. Und jetzt ist die für eine bestimmte Reaktion und für eine bestimmte Umwelt ausgerichtet. Vielleicht zwischen minus 20 Grad und plus 40 Grad. Und jetzt macht die Umwelt irgendwas, was dieses System überfordert. Die Umwelt ist jetzt vielleicht im ICE an einem heißen Sommertag bei plus 45 Grad. Und jetzt haben wir System Klimaanlage und wir haben eine Umweltanforderung von 45 Grad. Und jetzt hat das System ja verschiedene Möglichkeiten, eigentlich nur zwei. Es passt sich an oder, und das finde ich so schön, es hört auf, es geht kaputt, es funktioniert nicht mehr. Und das ist ja das genau, was wir, also diese Klimaanlage, ich überstrapaziere das Beispiel auch nicht, wird in dem Fall sagen, ich kann mich leider nicht anpassen, ich bin nur dafür gemacht, also gehe ich kaputt.
Ja, und dann kommt der Punkt, wer steuert die Klimaanlage oder was steuert die Klimaanlage? Und wir Menschen haben einen Hang dazu, ungeduldig zu sein. Und jetzt mit diesem Beispiel Klimaanlage, da können wir ja richtig drauf eingehen. Jetzt habe ich da diese Fernbedienung für eine Klimaanlage, jetzt nicht im ICE, aber so im Büro oder zu Hause. Und da kommt schon mal drauf an, weiß ich, was diese 4, 5 Symbole bedeuten. Mhm. Und fange da an, wild drauf rumzuklicken. Na, da ist die Anlage vielleicht noch nicht mal im richtigen Modus. Drücke ich schon wieder auf den nächsten Knopf. Und ein bisschen so in die Richtung funktioniert ja auch manchmal ein Unternehmen oder eine Gesellschaft. Ja. Genau. Es gibt ein funktionierendes System, also ein funktionierendes Wirtschaftssystem oder ein funktionierendes Unternehmen, und dann kommt drauf an, wer dir die Knöpfchen drückt. Und da gibt es dann halt verschiedene Sorten von Knöpfchen. Und es ist halt die Frage, was verstehe ich von den Knöpfen und wie, in welchem Abstand werden Knöpfchen gedrückt, um eine Veränderung des Zustands dieser Klimaanlage oder der Raumtemperatur herzustellen mit den gegebenen Vorgaben aus der Umwelt, die ich wahrscheinlich nicht ändern kann in dem Moment. Also es ist durchaus interessant, wie man da Parallelen ziehen kann.
Genau, und jetzt nehmen wir mal deine Knöpfchen von der Klimaanlage. Das sind jetzt mal unsere Handlungsoptionen, die ich als Unternehmen habe. Denn das ist das, was wir Kybernetik nennen, Steuerung komplexer Systeme. Und jetzt so einer der großen Namen, und da empfehle ich wirklich Originallektüre von Ross Ashby und The Law of Requisite Variety, also das Gesetz der erforderlichen Varietät. Hört sich im Deutschen ein bisschen sperrig an. Heißt, jedes System muss in der Lage sein, mehr Handlungsoptionen zu haben als die Umwelt da draußen. Und jetzt hat also unsere Klimaanlage Handlungsoptionen. Ich habe ein paar Knöpfe, auf denen ich rumdrücken kann. Das heißt, ich tue etwas. Die Frage ist aber, habe ich die richtigen, die notwendigen, erforderliche Varietät der Handlungsoptionen? Also von Unternehmen übertragen. Da gibt es jetzt einen Wettbewerber, der setzt einen KI-Bot ein. Oder ich habe einen neuen Wettbewerber am Markt. Oder ich habe eine neue Lieferkette. Oder ich habe eine neue Technologie, die jemand einsetzt und so weiter. Da kommt von draußen ganz, ganz viel Anforderungen aufs Unternehmen zu. Und was macht das Unternehmen? Es bleibt stabil. Es macht einfach das, was es immer gemacht hat. Und das hat es auch erfolgreich gemacht. Und das sind die Kräfte, die im Unternehmen wirken. Und die kennen wir alle. Die sagen, ja, warte mal, aber das müssen wir ja nicht über jedes Stückchen springen, was uns jetzt hier jemand hinhält. Wir machen das genauso, wie wir es immer gemacht haben, weil das war ganz schön lange Jahre erfolgreich. Und es kann ja auch sein, dass das richtig ist. Es kann aber auch sein, dass es das Ende des Systems ist, weil es eben auf ganz bestimmte Umweltanforderungen nicht reagieren kann, weil es die Kompetenz nicht hat oder nicht will. Es reagiert einfach nicht. Und dann würde jetzt ein Systemtheoretiker wie Ashby sagen, dann stirbt ein System. Kein so schöner Gedanke, aber das ist eben auch eine Option für ein System. Sie sterben, wenn sie die notwendige Handlungsvielfalt nicht haben.
Genau. Also es wird auch immer von außen und innen gesprochen bei Unternehmen. Also wenn ich jetzt einen kleineren Mittelständler habe, der hat vielleicht ein Team von 10, 15 Leuten plus Geschäftsführung und seine Zulieferer. Und da kann man nicht einfach sagen, das System wird von außen beeinflusst. Die äußeren Gegebenheiten sind halt auch die Mitarbeitenden, ne? Weil wenn die älter werden, vielleicht stirbt jemand, das ist eine Tatsache in jedem Unternehmen, es kann vorkommen. Was verändert es am Gesamtsystem? Also immer dieses nach außen blicken zum Wettbewerb ist, wenn ich Mitarbeitende oft genug ersetzen kann. Aber wir sind ja inzwischen in einem Umfeld, wo man Fachwissen und auch gute Mitarbeitende gar nicht mehr so ersetzen kann. Also das ist dann für den Unternehmer oder das Systemunternehmen durchaus ein äußerer Faktor, an dem das Unternehmen ja nur bedingt selbst was ändern kann.
Ja, aber das ist leider der Umwelt des Systems völlig egal, ob ich was dran ändern kann oder nicht. Mhm. Und wenn ich nicht in der Lage bin, Mitarbeiter, die alt sind, die ausscheiden, die kündigen, zu ersetzen und das Systemunternehmen hat nicht die nötige Kompetenz mehr dadurch und hat nicht mehr die nötigen Handlungsvielfalt, dann ist es eben nicht mehr in der Lage, sich gegenüber einer Umwelt zu behaupten. Also dann wird es untergehen.
Also brauchen wir das Knöpfchen Know-how speichern.
Wir brauchen das Knöpfchen Know-how speichern, wir brauchen das Knöpfchen Employer Brand, um attraktiv zu sein für den Arbeitsmarkt. Wir brauchen das Knöpfchen Offenheit im Geist, um sich auf verschiedene Situationen einzulassen. Aber ganz wichtig, wir brauchen auch das Knöpfchen Stabilität. Mhm. Denn Unternehmen, die permanent im Wandel sind, verdienen überhaupt kein Geld, weil die nie in eine Routine reinkommen und nie Rhythmen entwickeln können, die sich tausendfach multiplizieren lassen, um extrem effizient damit Geld zu verdienen. Wenn ich permanent in der Veränderung bin, werde ich auch kein Geld verdienen, denn dann komme ich nicht in eine Produktivität rein.
Genau. Das ist ja auch genau der Punkt, wo man von dieser Systemtheorie auch ganz praktisch ein Beispiel nennen können. Also was ist das Problem, mit dem sich gerade Deutschland, und wir sind gebiased von Deutschland, also die deutsche Kultur, das deutsche Mindset, was Arbeit angeht. Die Menschen laufen durch eine Schulbildung zum größten Teil oder sind gelaufen. Wir sind eine überalterte Gesellschaft, die primär eine gewisse Art von Sozialisierung erfahren hat. Und das steckt in diesem ganzen System drin. Und ein kleines Teilsystem sind eben diese Unternehmen, die hier auf einem Weltmarkt agieren oder auch nur auf einem nationalen Markt. Das ist eigentlich zweitrangig. Die Geschichte ist jetzt nur, man vergleicht auch viel Äpfel mit Birnen. Wenn man sagt, die deutsche Wirtschaft ist jetzt nicht mehr handlungsfähig, dann muss man, wenn man es grob betrachtet, nach diesen Theorien, schlicht und ergreifend feststellen, wir sind in einer anderen Phase wie andere Länder. Es durchläuft die Wirtschaft Zyklen. Und wir müssen uns jetzt fragen, sind wir tatsächlich alle auf dem gleichen Zyklus? Und was sind die Gründe? Und wo stehen wir? Und was sind die Folgen für unser System? Und ich glaube, da wird oft falsch hingeguckt und die falschen Schlüsse gezogen, weil, wenn man sieht, dass eine veränderungsgetriebene Wirtschaft wie aktuell China oder auch Silicon Valley mit diesen Hype-Firmen, und das sind viele Hype-Firmen, die sind ja noch gar nicht in der Phase eines stabilen Systems. Daher kommt ja das, dass die alle überbewertet sind, weil es ist ja nur eine Wette auf ein dynamisches System, das irgendwann mal stabil werden könnte.
Das ist die Startup-Wette. Das ist ja die Startup-Wette, die natürlich viel läuft. Trotzdem zeigen viele der Silicon Valley-Unternehmen ja schon, dass sie viel Geld verdienen können. Also nehmen wir mal die Tech-Giganten, die wir da haben.
Ja gut, die sind stabilisiert
teilweise. Die sind in einem stabilen System. Und genau die, man muss sich jetzt vorstellen, ein Google verdient viel Geld, stabiles System und muss trotzdem permanent immer wieder irgendetwas Neues machen, gerade zum Beispiel eine KI entwickeln. Wenn sie aber ihr Kerngeschäft der Suche, womit sie Geld verdienen, nicht völlig stabil und hocheffizient weiterlaufen lassen, werden sie das nicht finanziert bekommen. Ein Amazon verdient natürlich Geld und also viele der Tech-Läden verdienen Geld. Tesla finde ich ein schönes Beispiel. Tesla unglaublich hoch bewertet, mehr als General Motors und Ford und was weiß ich alles
instabil,
zusammen.
Instabil ohne Ende.
Aber extrem instabil. Kein Mensch weiß, ob das wirklich das Geld wert ist und ob die mal irgendwann dauerhaft wirklich Geld verdienen werden. Also in einer unglaublichen Dauertransformation und kommen deswegen auch nicht in eine hohe Effizienz rein. Aber was die sicherlich gut können, ist Veränderung.
Ja.
Auf Veränderungen zu reagieren und irgendwie schnell etwas Neues auf den Markt zu bringen.
Genau. Das
können die wahrscheinlich besser als viele andere.
Ja, aber die in China, die Automobilindustrie, also das ist immer so ein Beispiel, gerade für uns eben biased, Deutschland, wir gucken auf die Automobilindustrie, aber es gibt noch tausend andere Beispiele. Aber gerade in China werden hunderte Automobilhersteller ins Rennen geschickt. Das ist teilweise staatlich, teilweise sind so Kooperationen, Ingenieure, manche Firmen sind schon größer. Aber da sterben auch ganz viele, jeden Monat sterben da Automobilmarken. Ja? Die setzen halt auf Masse in der Hoffnung, dass eben ein, zwei, drei dieser Marken im internationalen Umfeld eben zu einer Stabilität kommen, zu einer stabilen Markenpräsenz. Und dann erst geht es richtig los, weil du hattest das Beispiel Google genannt. Google hat jetzt inzwischen, dadurch, dass die ihre Kernkompetenz, eben diese Suche und die Werbeeinnahmen und das SEO-Geschäft perfektioniert hatten, haben die jetzt aber auch eine ganz, ganz lange Geschichte von gescheiterten Projekten. Und es ist so, dass auch viele feststellen, ja, das Scheitern von Projekten, die abgeschaltet haben inzwischen wieder, die wird nicht weniger, weil die müssen jetzt immer aggressiver nach neuen Wegen suchen, die irgendwie ihrem Pfad dieser Suche entsprechen, weil die haben auch gemerkt, dass eben diese Projekte, die nicht ihrem Kerngeschäft entsprechen, da schlagen die sich nicht so toll. Also und es zeugt eigentlich dafür, dass die im Kern schon sehr stabil sind und Experten auf ihrem Feld und dass das System wahrscheinlich auch inzwischen so komplex ist, dieses Unternehmens, dass die sich schwer tun, neue Wege zu beschreiten und eben diese junge Frische, die andere Unternehmen haben oder sie selbst mal hatten vor 20 Jahren noch, die geht halt weg. Amazon genauso. Die bewegen sich auf Feldern, die ja mit dieser jungen Startphase, wo dann Unternehmen aufgekauft wurden, die haben ja eine Riesengeschichte von M&A, also wo Wettbewerber und ergänzende Unternehmen aufgekauft wurden, da konnten die das noch gut managen, aber die sind jetzt so groß und so stabil. Ja,
aber das ist eben auch total wichtig für ein System, stabil zu werden.
Ja.
In der permanenten Gründungsphase kannst du es halt nicht halten. Das ist wahrscheinlich die am meisten Spaß macht und wo alles dynamisch ist und alle sind cool und sitzen auf Paletten und trinken aus alten Senfgläsern und alles ist irgendwie total hip. Aber dieses Startup verdient halt dann noch kein Geld, sondern es verdient dann Geld, wenn es effizient ist und stabil ist und im System ruhig läuft. Bis dann wiederum irgendwann die nächste Phase der Veränderung kommen muss. Weil was passiert mit Systemen, die wirklich stabil laufen? Sie werden träge. Sie verlieren irgendwann ihre Anpassungsfähigkeit.
Mhm.
Und das ist das. Ich habe in einem großen Konzern mal gearbeitet und da haben wir alle 2 bis 3 Jahre die Organisationsstruktur verändert. Und wir haben uns alle gefragt, muss das sein? Schon wieder alles neu und wieder neue Prozesse, neue Vorgesetzte, neue Strukturen und so weiter. Da ging es aber nicht immer darum, wirklich aus der Notwendigkeit heraus der Veränderung zu agieren, sondern die Veränderung zu üben. Immer dabei zu bleiben, diese Wachheit zu erhalten und diese Veränderungswachheit aufrechtzuerhalten. Das war total klug. Ab und zu, wirklich so alle 3 Jahre war das ungefähr, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen nicht träge wird.
Mhm.
Weil das ist genau das, was passiert. Erfolgreiche Systeme sind träge, verdienen Geld und verlieren ihre Anpassungsfähigkeit. Und dann laufen sie halt Gefahr, dass der chinesische Automobilhersteller kommt. Und ein bisschen ist das so, das, was wir erleben, da sind wir beim Autobeispiel, ein BMW, ein Mercedes, ein VW, in der Dynamik, mit der die kommen, plötzlich zu überfordern. Und dann kommen eben auch so Sachen raus, wie bei deutschen Automobilherstellern manchmal rauskommen jetzt gerade. Und ich fahre selber ja einen und mal mehr, mal weniger gut funktioniert das. Mhm. Aber weißt du, das liegt, ich gehe noch wieder zurück so ein bisschen in die Theorie zu Luhmann, dass der Prozess der Selbsterschaffung und Selbsterhaltung eines Systems, das ist ja genau das. Wir wollen das nicht so gerne, diese Veränderung. Das System möchte gerne stabil immer so weiterlaufen. Und wenn sich im Umfeld, in der Umwelt, nie was verändern würde, dann würde es das auch für alle Ewigkeiten tun. Tut es aber nicht. Mhm. Und der größte Hinderungsgrund zur Veränderung im System ist genau dieser Prozess der Selbsterschaffung und der Selbsterhaltung. Und das ist ehrlich gesagt eine kleine Geschichte, was wir zum Beispiel in der deutschen Bürokratie erleben. Ein perfektes Beispiel für ein System, das sich selbst erhält. Mhm. Ich hatte neulich ein kleines Problem mit einem Abstandsmesser auf der Autobahn. Der fand mich richtig doof und krieg einen Brief von einer Gemeinde irgendwo auf meiner Haus- und Heimhofstrecke und krieg den Brief, also sie waren irgendwie zu nah dran und müssen irgendwie Geld bezahlen. Gehen Sie doch bitte mal auf unser System und registrieren Sie sich da. Da dachte ich mir, das ist cool. Bin also auf ein Online-System geleitet worden und da war sofort der Film drauf und ich musste meine Daten hinterlassen. Wunderbar. Das ist ja eine moderne Gemeinde, die mich hier direkt ins Online-System bringt. 14 Tage später kriege ich einen Brief. Also da haben sie mich einmal vom Brief zu Online und von Online wieder zurück zu Brief. Und in dem Brief war ein Link abgedruckt.
Sehr gut.
Der abgedruckte Link. Und der war so in über 3 Zeilen. Und den musste ich also eingeben und abtippen und dann also Bruch und dann wieder in das System zu kommen, was dann anderes war als vorher. Ja, gute Idee, System, gute Idee gehabt, wir passen uns an, unfassbar schlecht umgesetzt. Das heißt, die Handlungsoptionen waren nicht gut genug. Jetzt muss sich also das System Behörde dem öffentlichen Wettbewerb nicht so stark stellen, aber wir als Land natürlich schon. Und wenn wir unsere Bürokratie und unsere Verwaltung nicht eben auch besser in den Griff kriegen, als wir es bisher machen, dann werden wir eben auch ein Problem haben in der Bürokratie, wenn es andere Länder viel, viel schneller, unsere Umwelt mit anderen Ländern viel, viel schneller, viel, viel effizienter und besser machen, als wir es aktuell machen.
Ja, wobei man sagen muss, gerade die deutsche Haltung zur Bürokratie und zum Beamtentum ist ja mit eins der Altetablierten. Ja? Also man darf auch wieder hier auf den Zyklus achten. Ja? Also wie lang gibt es die Bürokratie? Die wurde ja auch in der dunklen Zeit tatsächlich perfektioniert und entmoralisiert. Ja? Also so gut hat die funktioniert, dass man das System quasi derart entfremdet hat, dass es ja in sich funktioniert hat, ohne dass einer noch einschreiten konnte. Also eine völlige Automatisierung. Jetzt ist die Frage, was für Menschen gehen den Weg in die Bürokratie? Das ist Nummer eins. Also sind es nicht selten auch Menschen, die eigentlich helfen möchten, ursprünglich. Ja, also man geht nicht ohne ein gewisses soziales Gefühl in den öffentlichen Dienst oder so. Na, man will ja was tun für die Gemeinschaft irgendwie. Die Realität in diesen Systemen, also da habe ich auch direkten Einblick mal gehabt, ist halt schon so, dass es streng hierarchisch sind und es natürlich so ist, dass da schon eine gewisse Risikoaversion herrscht, weil wenn man nichts falsch macht, hat man da eigentlich eine Jobgarantie. Mhm. Also ist der Fokus falsch. Also der Fokus ist, mach nichts falsch, dann wirst du belohnt. Und insofern gehen da auch ganz wenig Leute Risiken ein und alles läuft über irgendwelche Teamleitertische und Abteilungsleitertische. Auch wenn es noch so Banalitäten sind, hat auch oft was mit früher mit Laufmappen zu tun. Also im Grunde genommen besteht die interne Post immer noch bloß auf andere Art. Also es hat gewisse Regeln, wie die zu laufen hat und wer freigibt und warum und weshalb. Regt jetzt nicht zur Disruption an.
Ja, die Frage ist, glaube ich, gar nicht so, wer geht in die Bürokratie rein, sondern wer hält es aus, da zu bleiben? Weil mit dem Anspruch, wie du ihn formuliert hast, was zu tun fürs Gemeinwohl oder mit einem gewissen Idealismus da reinzugehen, ich war noch nie in einem solchen System beschäftigt, aber stelle ich mir vor, wenn ich diesen Idealismus habe, halte ich es nicht allzu lange darin aus, sondern die deutsche Bürokratie ist ja so ziemlich das Stabilste, was ich mir auf der Welt vorstellen kann. Und du musst ja eine gewisse bewahrende Mentalität haben, damit du dich darin einrichten kannst.
Ja, aber helfen. Also wenn ich eine Tendenz zum ich will anderen Menschen helfen habe, dann habe ich auch ein Interesse an Stabilität. Weil ich möchte ja einen Zustand bewahren oder wiederherstellen, in dem es allen gut geht. Und wir haben ja in der letzten Folge gehört, wie die Ausfallquoten im öffentlichen Dienst sind. Und da schließt sich jetzt auch wieder ein kleiner Kreis. Ich glaube schon, dass sehr viele ambitionierte Menschen in die Ämter gehen, aber dort feststellen, dass sie ihre Ambition gar nicht wirklich ausleben können, aber da dann eine gewisse Risikoaversion eintritt. Also wer geht denn freiwillig quasi aus dem öffentlichen Dienst? Ne? Ist ja eine Jobgarantie. Oder man ist schon verbeamtet und da hängt dann auch gewisse Finanzierung zum Beispiel dran, fürs Häuschen oder für die Wohnung. Da ist das Risiko schon groß, zu sagen, ich gehe jetzt wieder in die Privatwirtschaft, total, zwischen die Haie. Total, ja. Und dann habe ich halt einen riesen Konflikt zwischen meiner Ambition und dem, was ich tatsächlich realisieren kann. Also ich bin dann quasi abgekoppelt von der eigentlichen Mission, irgendwie das Land weiterzubringen, den Menschen zu helfen, zu wirken, sondern bin gefangen in irgendwelchen Schleifen, wo es dann nur noch um Unterschriften unter irgendwelche Benachrichtigungen geht und man muss ganz genaue Prozedere einhalten und sieht vielleicht auch Leid und Fehlentwicklung, aber ist in seiner Rolle nicht fähig, irgendwie einzuwirken.
Genau, und das muss man ja wollen, das muss man aushalten wollen, für sich selbst aushalten wollen. Oder eben sich von der eigenen Ambition ein Stück weit verabschieden. Lass uns nochmal zurückkommen auf unsere Mittelstandsunternehmen. Jetzt sagen wir, ja, die müssen halt die Bereitschaft zur Veränderung haben und müssen irgendwie reagieren können auf die Umwelt, auf das, was da draußen passiert in der Welt. Aber wie macht man das dann? Weil auf der einen Seite strebt das System nach Stabilität. Das macht jedes System. Es strebt nach einem reibungslosen Ablauf. Auf der anderen Seite sagen wir, und Luhmann und Ashby sagen das, wenn es diese Stabilität nicht verlässt, stirbt es. Und was führt denn jetzt dazu, dass Systeme ihre Stabilität verlassen? Und das tun sie nicht von alleine. Und jetzt wird es eigentlich irgendwie spannend. Das tun sie nicht von alleine, sondern das System braucht eine Störung. Es braucht eine ganz, wie nachdem wie stabil das System ist, eine ganz, ganz massive Störung. Oder nur etwas neutraler, ein Impuls. Impuls ist eigentlich zu wenig. Der Impuls kann auch ignoriert werden. Es muss irgendwas sein, was so stört, dass das Unternehmen gezwungen wird, sich zu verändern. Und ich finde, eine der größten Störungen auf der Welt erleben wir gerade in den USA. Weil Donald Trump ist nichts anderes als eine riesengroße Störung des weltweiten politischen Systems. Ein eingefahrenes, festes, aber recht stabiles System über viele Jahrzehnte, von dem aber die Umwelt, nehmen wir die mal als die Wähler, sagen, wollen wir so nicht mehr. Immer nur in den USA. Wollen wir so nicht mehr. Das ganze Elitensystem, das ganze, wie das aktuell funktioniert, und das mag jetzt richtig oder falsch sein, aber das System Wähler hat ja gesagt, wir möchten das so nicht mehr. Und jetzt kommt diese massive Störung eines Donald Trump, der alles anders macht, der gegen alles ist und für Sachen ist, von denen wir uns alle an den Kopf fassen und sagen, das kann doch nicht wahr sein, das hat er doch nicht wirklich gesagt. Weil er ist nichts anderes als die massive Störung, die ein System benötigt, um sich zu verändern. Und jetzt ist die Frage, kann es das? Und wir können das jetzt übertragen, wir wollen ja nicht zu politisch werden, aber auch unser demokratisches System, das massiven Störungen unterliegt. Und jetzt ist die Frage, kann sich das System Demokratie in Deutschland so stark verändern, hat es so viele Handlungsoptionen, dass es das überlebt? Und irgendwie sind wir an dieser Kante jetzt
gerade. Ja, genau. Und da finde ich halt schade, dass wenn man Störungen betrachtet, viele Störungen gerade von Berufspolitikern und auch manchen Entscheidern, wahrscheinlich in großen Firmen, einfach nicht genutzt werden. Also wir nehmen mal jetzt die Störung Corona. Da war seltsamerweise eine naheliegende Reaktion drauf, viele Prozesse zu digitalisieren, auch das Homeoffice möglich zu machen für viele Menschen. Da hat es funktioniert. Ja. Aber man sieht kaum war Corona rum, wie sich das System nicht der Neuerung anpasst, sondern das System wieder versucht, zu dieser alten Ordnung zurückzukehren. Wie viele sagen, ja, die Vorteile vor Corona waren halt, ja, die Leute waren im Büro etc. Auch teilweise interessengetrieben, aber man merkt halt schon, wie stark so ein System ist, das etabliert ist. Ne? Also der Angestellte im Büro, die Abläufe so und so, war vielleicht zu kurz, um das zu etablieren. Auf der anderen Seite haben wir Politiker und Entscheider, die selten sagen, oh, juhu, da ist eine Störung, die nutze ich jetzt, um eben dieses und jenes Problem anzugehen.
Das will niemand. Niemand will diese blöden Störungen haben. Aber Corona ist ein schönes Beispiel. Das war eine massive Störung auf der ganzen Welt des kompletten gesellschaftlichen Systems. Aber ich bin völlig bei dir. Ein Teil davon haben wir genutzt, haben wir verstanden. Nicht zuletzt machen wir einen Podcast, weil auch da aus Langeweile heraus viele Podcasts ja entstanden sind.
Ja,
weil
der Hype.
Weil es ein Informationsmedium war und so weiter. Das ganze Thema Homeoffice, Teams-Meetings und sowas sind da schon raus entstanden. Aber glaubst du, wir sind als gesellschaftliches System jetzt schon wieder in der Lage, die nächste Pandemie, wenn sie irgendwann kommt, besser zu machen als die letzte? Haben wir als System irgendwie eine Handlungsfähigkeit entwickelt, um das dann besser zu machen? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau.
Ich bin Freund von Zyklen. Also ich rede gern von Zyklen. Es hat was mit Generationen zu tun, mit Jung und Alt, mit Entwicklung. Systeme werden auch alt. Ich glaube, der Block Menschheit, der jetzt unterwegs ist zwischen 15 und oben offen, der könnte jetzt in den nächsten 5 Jahren rein psychologisch die ein oder andere Pandemie locker wegstecken, weil die Mechanismen bekannt sind. Ich glaube, der Nervgrad wäre höher, dass man sagt, oh Gott, schon wieder, fängt das wieder von vorne an. Es gibt Teile, die wahrscheinlich viel radikaler reagieren würden. Also, aber die Mehrheit, also wir reden ja von Milliarden Menschen. Und wenn man immer sieht, wie groß tatsächlich diese radikalen Gruppen sind, die sehr laut sind, die auch die Systeme stören, aber die sind ja nie die Mehrheit eigentlich. Sie sind bloß lauter, weil sie aktiver sind. Und viele, viele Menschen wissen halt, aha, das hat jetzt so abzulaufen. Und dann sind die Schritte schon bekannt. Insofern wäre es nichts Neues. Also der Schock, der psychologische, der wäre, glaube ich, nicht so groß.
Weiß ich gar nicht.
Ich weiß es nicht.
Das mag sein, dass das eine Reaktion wäre. Da kommt wieder ein Virus von irgendwo. Also ist jetzt nicht so, ne? Wir sind hypothetisch hier. Keiner von uns weiß irgendwas von
irgendeinem Virus. Aber die Abstoßungsreaktion wäre höher. Also die sofortige. Also diese.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es echt zum Systemkollaps führen könnte. Ich will jetzt ja auch gar nichts schwarz malen. Also, ne? Aber das ist dann, dass eben die Leute nicht mehr zu Hause bleiben wollen, dass sie nicht mehr mit einer Maske rumlaufen wollen, weil die Reaktanz in der Zeit der Lockdowns, die war ja schon enorm. In so einer gewissen Schockstarre. Aber könnte man nochmal eine Ausgangssperre verhängen und würden sich Menschen daran halten, würden die nochmal alle Masken in der Bahn und im Baumarkt und überall tragen, würden wir das nochmal alles mitmachen? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir hätten
noch gespaltener wahrscheinlich.
Genau, das glaube ich auch.
Ja.
Ich glaube, wir hätten noch mehr radikaler, noch mehr ausgefranste Enden in dem ganzen System.
Ja, ich sage trotzdem nur, es ist eine False Balance. Also es ist auch ein klassisches Ding in unserer Medienwelt. Die radikalen Akteure werden zu verstärkt in diesem System wahrgenommen, in dem wir leben zurzeit. Stell dir mal vor, 8 Milliarden Menschen wären so radikal gewesen, wie manche Gruppen. Wenn man sich überlegt, wie groß die Demos waren gegen Maßnahmen, kann man weltweit gucken. Mhm. Man muss dazu zählen, dass in einer Stadt von 300.000 Menschen plus manche noch größer irgendwie 5.000 Menschen da auf der Straße sind und demonstrieren und darunter noch Menschen sind, auch wenn es 10.000 sind, die durch die Gegend reisen und sich in anderen Orten auch noch dazustellen. Im Vergleich zur großen Menge, die einfach sagt, ja, okay. Und dann gibt es die stillen Unterstützer, da gibt es die einfach nur akzeptieren und mitlaufen und sich vielleicht die Hände in der Tasche ballen. Aber die Mehrheit der Menschen ist eigentlich vernünftig und auch relativ logisch.
Aber das ist ja das, was die Schweigespirale, damals schon von der Neumann, die Schweigespirale schon, ich glaube, von den 60ern oder 70ern schon sagt, wenn ich irgendwas immer weiter höre und ich habe keinen Widerspruch dazu, dann wird das immer ein bisschen mehr zur Wahrheit.
Ja, ja,
das stimmt. Das heißt, wenn diese wenigen immer lauter werden, aber ich habe keine Gegenstimme dazu und ich höre von wenigen immer wieder das Gleiche,
wiederholst du
oft genug. Und dann wird das irgendwann immer wahrer.
Ja.
Wahnsinn. Und das ist das, glaube ich, was wir erlebt haben. Aber ich komme nochmal zurück, weil wir sind jetzt gerade beim Thema Kommunikation. Und das ist eines der wesentlichen Elemente eines Systems, einer Systemtheorie. Es lebt durch Kommunikation. Und das ist, wenn wir auf das Corona-Beispiel gehen, das ist das, was nicht funktioniert hat. Wir hatten keine funktionierende Kommunikation. Weil wir es vielleicht auch nicht, oder weil es die Politik, die Politik wusste es sicherlich nicht besser, aber weil wir in der Kommunikation nicht denjenigen zugehört haben, die es besser hätten wissen oder die es besser wussten, nicht hätten können, sondern die es besser wussten. Wir haben ja der Wissenschaft damals relativ wenig Gehör gegeben. Wir haben sie erzählen lassen, wir haben Herrn Drosten und Herrn Streeck und so weiter. Die waren ja in jeder Talkshow, aber wir haben nicht wirklich darauf gehört, was die gesagt haben, sondern die Politik hat ja teilweise ganz bewusst dagegen entschieden, im guten Glauben, ich hoffe im guten Glauben, dass es für die Gesamtbevölkerung besser war. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz wesentliches Element von System. Und wenn Kommunikation versagt, versagt das System. Und das ist, glaube ich, an dem Beispiel irgendwas, wenn man das mal aufarbeiten würde, irgendwie traut sich keiner so richtig, das ganze Thema Corona aufzuarbeiten, wenn man das würde, würde man auf den Punkt kommen, bin ich mir sicher, dass die Kommunikation eine Katastrophe war. Dass man auch nicht auf die gehört hat, die es eigentlich wussten und sich entsprechend dessen verhalten hat.
Ja, aber da sind wir auch wieder bei der Energieerhaltung von einem System. Ne? Also wenn man jetzt auf den einzelnen Menschen guckt und der sagt, ich habe eine Energie X, ja, und ich bin mit einem Problem konfrontiert, dann, also wir sind jetzt unterm Strich trotzdem alle Säugetiere und da sucht man doch den energiesparsamsten Weg.
Total, genau.
Und so ist es halt auch mit Kommunikation. Also da gibt es ja Berechnungen, was ein Gehirn an Energie verbraucht. Also es ist unser größter Energieverbraucher, ist unser Gehirn. Da findet alles statt. Wir visualisieren, wir hören, wir verarbeiten. Also da gibt es die wahnsinnigsten Abläufe. Können wir auch mal ein Thema dazu machen. Und die Geschichte ist die, wir tendieren dazu, uns die Dinge möglichst einfach zu erklären. Mhm. Und das sind natürlich manche Leute geschickt drin, die Meinung zu lenken, weil die tatsächlich die einfachere Lösung anbieten. Einem Drosten zuzuhören, das ist zwar sehr erhellend, ja, und man denkt auch, ja, davon habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, er schon. Aber seine Argumentationslinien, auch wenn er schon echt kompetent ist, Dinge vereinfacht darzustellen, sind sehr anstrengend zuzuhören, eine Stunde. Und dann sich noch ein Resümee zu machen und drüber nachzudenken, was hat der Mann jetzt gesagt. Und da kommt halt eine einfache Headline aus gewissen Quellen, die das dann vielleicht in Frage stellt oder vielleicht auch ein Interesse vertritt, um die Meinung in eine gewisse Richtung zu drücken. Die wird einfacher verarbeitet, die ist schmackhafter, die liegt mir näher an meinem bisherigen System, die passt besser in dieses Muster rein und deswegen wird die dann auch einfacher angenommen.
Aber das hat uns ja viele hunderttausend Jahre wunderbar durch die Evolution gebracht, genau diese Fähigkeit.
Diese Effizienz, ja, das ist Effizienz.
Aber auch extrem zu vereinfachen und dann immer der berühmte Säbelzahntiger, nicht erst nochmal groß drüber nachzudenken, ah, Mensch, was könnte der wohl wollen und wie ist denn der wohl so, ist der freundlich, ist der nicht so freundlich, sondern sehr, sehr schnell zu erkennen, da ist eine Gefahr, nix wie weg hier.
Und dem Muster zu folgen.
Ja, genau, aber wirklich sehr einfachen Mustern zu folgen und letztendlich gibt es nur drei ganz einfache Muster, das ist Flucht, Kampf oder Todstellen. Und in den Urprogrammen, die in uns laufen, in diesen drei, da ist halt nichts drin mit erstmal Informationen einholen und dann mal bewerten und dann in einen Diskurs gehen, sondern sehr schnell eine Entscheidung treffen. Und das hat uns echt total gut geholfen in unseren Zeiten der Evolution, sonst wären wir nicht hier gelandet. Jetzt haben wir aber, trifft aber dieses Muster auf eine komplexe Welt, die das nicht immer so einfach möglich macht. Wir machen es aber trotzdem. Wir treffen sehr schnell Entscheidungen und sind eigentlich für dieses komplexe Leben, was wir hier haben, total überfordert.
Ja, deswegen sind ja auch Zeiten, in denen klimatechnisch, um wieder zum Klima zu kommen, hey Leute, ihr seid beim Nerd Talk, heute wird es echt wild.
Ist es echt nerdig. Ich komme ja selbst so nerdig.
Wir kommen aufs Klima zurück. Zeiten, in denen das Klima dem menschlichen Optimum entsprochen hat, waren immer gnädig, was die Zivilisation angeht. Weil in der lebe ich im Überfluss, habe ich eben Zeit und mehr Energie als Gesellschaft für Kompromisse, ich kann mir mehr Zeit lassen. Und eigentlich sind viele Entwicklungen, dieser Stress, diese schnelle Veränderung, dieser Druck, auch Zeichen für eine klimatische, wirtschaftliche Veränderung. Also man muss auch den Zyklus mal vom Kapitalismus angucken, wo wir da stehen. Wir haben mehr Druck und jetzt wird es aggressiver, weil die Ressourcen werden weniger und härter verteilt.
Die Frage ist, wie gehen wir mit Überforderung um? Und jeder von uns ist in der Situation überfordert gerade mit.
Es gibt für jeden eine Überforderung.
Mit Klima, ja. Mit Politik, mit Kriegen, mit all dem. Wir sind natürlich massiv überfordert. Und da gibt es ja so ein paar Mechanismen und die funktionieren echt hervorragend. Also eins ist jetzt zum Beispiel, ich passe meine Überzeugung an. Ich glaube einfach was anderes. Vielleicht verstehe ich sogar intellektuell, dass das mit dem Klima echt ein Riesenscheiß ist, der da auf uns zukommt. Aber aus der Überforderung heraus passe ich meine Überzeugung an und mache dann sowas wie, also schlimm ist es schon nicht. Und das, na komm ey, das wird schon, das Klima hat sich doch immer verändert.
Und ja, nicht umsonst gibt es Religion. Also,
da bin ich noch nicht mal irgendwie dabei. Aber oder ich vereinfache extrem stark. Das sind ja so Simplifizierungsstrategien, das ist ja was ganz Schönes bei Überforderungen. Ich nehme einfach Komplexität raus, indem ich mich auf ganz einfache Parameter konzentriere und sage, ey, wir sind jetzt gerade hier in der Nähe von Baden-Baden. Heute Morgen, als ich ins Auto gestiegen bin, waren es minus 4 Grad. Jetzt erzähl mir nichts von Klimaerwärmung und sowas. Es war minus 4 Grad. Ich vereinfache also einen Eindruck, den ich jetzt gerade habe und generalisiere ihn. Mhm. Also Donald Trump hat doch neulich noch einen Eisbären gesehen. Also so schlimm kann es jetzt wirklich nicht stehen mit dem Klima irgendwie. Ja. Und das ist ein Umgang mit Komplexität. Und der funktioniert ja total gut. Aber aktuell ist er nicht richtig angesagt. Wir bräuchten den Umgang mit, wie gehe ich wirklich mit inhaltlicher Komplexität um und löse sie auf und nicht ignoriere sie weg.
Ja, aber da kann ein Unternehmen oder ein Mittelständler auch von der großen, weiten Welt lernen. Also jetzt muss ich mal meinen Gedankengang sortieren hier. Ist das so? Es gibt ja den klassischen Spruch, wir sind viel beeinflusst auch von den aktuellen Ereignissen, klar. Flood the zone with shit. So, das heißt, ich spüle so viel.
Das ist das, was wir gerade machen.
Ja, genau. Ich spüle so viel Müll ins System, dass im Grunde nochmal keiner mehr weiß, was jetzt eigentlich Sache ist. In dem Moment sind eben Akteure, und da sind wir wieder in der Energieerhaltung, ja, im System. Solche Trumps und Musks und auch andere Akteure hier in Deutschland, die wir jetzt nicht nennen, die sind unheimlich effektiv, weil sie reduzieren. Sie picken sich Perlen raus und kommunizieren die möglichst einfach. Die müssen nicht erklären, die interessieren sich nicht für Fakten. Nein, einfach kommunizieren und Halbwahrheiten weglassen. Im Grunde genommen machen die minimalistische Kommunikation, die dann vielleicht durch ihre radikalen Aspekte durch diesen ganzen Müll noch durchsticht. Und so machen die Punkte. Und das heißt, für ein Unternehmen, das jetzt in diesem Umfeld agiert, ja, also ich als Urwerber, ja, ich frage mich immer, ist es überhaupt noch sinnvoll, klassische Werbung zu machen in dem Umfeld? Wo muss man ansetzen? Also gehen wir wieder zurück in den Zyklus, wo Werbung tatsächlich radikaler war. Also wir hatten schon mal stärkere Werbezeiten.
Total.
Und da frage ich mich, warum ist denn die Werbung noch so brav? Die nimmt ja keiner mehr wahr. Dann wird das viel erklärt mit Zielgruppen und Social Media und Aussteuern und so. Okay. Aber man sieht, was KI leistet und wie die Bildwelten sich verändern. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da in der klassischen Werbung zumindest auch jetzt nochmal einen Push gibt, weil irgendwie muss die stattfinden. Also im Moment findet da nicht viel statt.
Nee, sie traut sich nicht so
ja,
richtig.
Ja, auch, genau, ne? Sie also ist noch nicht da. Und auch die Popkultur und Rockmusik, die sind alle noch nicht da, wo die öffentliche Kommunikation ist. Ich glaube, die müssen ihren Weg finden, da wieder ein bisschen rauszustechen, weil deswegen gibt es auch keine Stars mehr oder so. Die sind ja alle in dieser Masse untergegangen.
Selbst Sixt ist ja irgendwie harmlos geworden.
Ja, ne? Natürlich.
Auch, also auch die trauen sich nicht mehr so richtig. Aber lass uns, bevor uns die Zeit wegläuft, was nehmen wir jetzt davon mit? Was machen denn jetzt Unternehmen? Also wir haben jetzt, gehen wir auf unseren Mittelstand zurück. Mhm. Da sind Unternehmen, die sehen, da passiert irgendwas da draußen und ich muss irgendwie reagieren. Und ich weiß genau, es geht so nicht weiter.
Also minimalisieren wäre, glaube ich, mein erster Ratschlag. Erstmal gucken, was ist eigentlich hier Fokus?
Ja, ich würde sagen, such die Störung. Und für sie und manage die Störung, bevor sie dich selber managt. Irgendwie versuch intern Impulse zu setzen, die das System verändern, bevor dich die Umwelt zwingt, es zu tun. Also wären wir nicht drauf gekommen, irgendwie unser politisches System bevor eine Figur Trump hätte erscheinen müssen, zu revolutionieren, dann hätten wir doch jetzt irgendwie ein einfacheres Leben. Haben wir aber nicht erkannt, hat die USA nicht erkannt, haben wir nicht erkannt. Jetzt müssen wir den halt aushalten irgendwie.
Ja, das heißt, ist zwingend. Oder ist ein oder? Zwingender Zyklus. Ja,
vielleicht braucht es auch so viel Gewalt, um diese Störung und diesen Impuls herbeizuführen. Vielleicht kann der nicht von innen herauskommen. Kluge Unternehmen setzen aber diesen Impuls und nehmen in Kauf, dass das Unternehmen auch mal ganz schön mault und meckert und ächzt und knarzt irgendwie unter dem Veränderungsdruck. Aber ohne das wird es nicht gehen, da bin ich ganz sicher.
Ich glaube halt, dass das ein bisschen auch wegignoriert wurde in den 2010er Jahren, weil die Wirtschaft für, gerade wie gesagt nochmal, immer viel, viel deutscher Bias hier drin. Die Wirtschaft lief gut, man muss sich keine Sorgen machen. Und am Horizont haben viele gesagt, ihr müsst euch verändern. Ihr müsst euch verändern, weil schon der Zyklus gesagt hat, werde vom Streichholzhersteller zum Handyhersteller. Und ich glaube, für viel, viel mehr Firmen in Deutschland, dieser berühmte tragende Mittelstand mit irgendwie 57% der Arbeitnehmer, ja, dieser wirklich wichtige Mittelstand, da müssen sich Unternehmer echt überlegen, hey, was ist denn der nächste logische Schritt für mich in diesem Zyklus, wenn mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, wenn mein Produkt nicht mehr gebraucht wird.
Und wir müssen irgendwie überwinden, diesen vermeintlichen Widerspruch aus Tradition, was ja immer sehr viel Bewahrendes hat und die gute alte Zeit und so, Tradition, dürfen wir nicht mehr im Sinne der Bewahrung verstehen, sondern müssen ihn verstehen als Verpflichtung in eine Zukunft. Denn wenn wir es nicht schaffen, diesen Konflikt zwischen Tradition und Erneuerung hinzukriegen, dann stirbt das System in der Tradition, weil es eben nicht in der Lage ist, zu abstrahieren und sagen, Tradition ist super und 100 Jahre Geschichte vom Unternehmen sind auch super.
Ja.
Aber was lernen wir daraus? Was haben wir denn schon für Phasen gemacht und welche Dynamik erkennen wir daraus, um uns verändern zu müssen? Weil die Tradition selbst an sich ist nichts wert. Sie ist nur dann was wert, wenn ich aus ihr lerne, in welchen Phasen ich bereit war, irgendwas anzupassen.
Ich habe da noch ein schönes Beispiel. Wir reden immer von unserer überalterten Gesellschaft. Aber wir haben auch überalterte Unternehmen, ja, die sind parallel überaltert. Und jede Gesellschaft, die merkt, sie wird überaltert, muss irgendwoher, wie auch immer, wir sind in der Systemtheorie immer noch, die muss irgendwie Kinder gebären. Mhm. Und viele Unternehmen haben sich eigentlich immer nur geklont. Ein Autohersteller noch eine andere Marke erschaffen hat aus dem Nichts und noch eine, dann hat er sich nicht fortgepflanzt, sondern er hat sich eigentlich nur geklont. Und das Interessante ist, wenn jetzt ein Unternehmen wie VW schon vor 20 Jahren sich viel intensiver vielleicht mit der Internetbranche beschäftigt hätte, wie sie es getan haben, dann wäre vielleicht jetzt schon eine riesige Plattform von VW über alle VAG-Marken da, die wirklich Sinn machen würde. Das könnte sogar inzwischen ein VW-Fahrer KI-Network sein, wo sich da alles. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben sich nicht gepaart mit einer Zukunftsbranche. Ja, und diese Paarungen sind wichtig.
Weil sie sich einer Tradition verpflichtet fühlen, die aber toxisch ist.
Also sie klonen sich nur noch.
Aber hätten wir Tesla nicht gehabt, jetzt kann man über Tesla denken, was man will und über den Inhaber sowieso, aber hätten wir Tesla nicht gehabt, der die ganze Automobilbranche vor sich hergetrieben hat, als so ein kleines Mini-Unternehmen, dann würden wir heute noch keine deutschen Elektroautos haben. Und das war halt die massive Störung der Autoindustrie, war Tesla. Und die führt jetzt dazu, dass wir jetzt einen Ausbau von Infrastruktur haben. Am Ende muss man sagen, hat das an Elon Musk natürlich bewirkt.
Er hat gestört und vorangetrieben. Aber wir haben noch einen Punkt, wo euch vielleicht als Zuhörerinnen und Zuhörer Hoffnung macht. man muss nicht alles totreden, weil der Aspekt mit Tesla ist ja folgender. Er hat das System gestört, er hat es vorangetrieben. Er hat Aspekte zusammengebracht, die nie jemand wirklich so mit Wurf verbunden hat. Das war eben dieser batterieelektrische Antrieb, die Batterien zusammenzubauen, dass das alles funktioniert und daraus tatsächlich eine Automarke zu machen. Was er aber so nie betrieben hat, und das ist ja die Stärke der klassischen Hersteller, also wenn ich jetzt ein Toyota sehe oder ein Hyundai oder ein VW, diese Ersatzteilinfrastruktur, dieses Know-how im Markt, der Reparatur, die Teile, die verfügbar sind, diese Netzwerke, diese komplexen Systeme an Service und so, das kann man nicht einfach kopieren. Man kann sich nicht einfach eine weltweite Servicestruktur von einem Mercedes kopieren als Chinese oder als Tesla. Da kann man sich vielleicht wesentliche Player und Know-how-Träger einstellen.
Aber also das ist exakt das.
Aber das ist ein stabiles System.
Aber genau das ist exakt das, was die Systemtheorie, wofür sie jetzt dienen kann, zu erkennen. Nutzt die Störung, die da auftaucht. Nutzt den Impuls, der von irgendwo kommt und sei selbst der Impuls und lerne damit irgendwas.
Aber die Stärke kann man behalten.
Dich damit. Also natürlich, du kannst deine Stärke nutzen, um dich zu entwickeln.
Genau.
Und das hätte man eigentlich hätten die alle klug genug sein müssen. Oder vielleicht sind wir nicht so klug, wie wir glauben. Aber das hätte man natürlich als deutscher Automobilhersteller nutzen können und sagen, okay, eine Batterie kriegen wir schon irgendwie hin. Elektroantrieb kriegen wir auch irgendwie hin. Aber das, was du ganz richtig beschreibst, nämlich das Netzwerk, das kriegen die anderen nicht mal so schnell hin. Also springen wir auf. Also werden wir schneller. Wir nutzen dieses Momentum von Tesla und werden schneller und machen es besser als er. Und das haben wir noch nicht so richtig
hingekriegt. Wobei die Struktur hat unser berühmter Tesla ja auch nur gekriegt, als Mercedes sich da eingemischt hat. Ne?
Ja.
Da ist ja viel Know-how-Transfer rübergeflossen. Und da war wahrscheinlich der Punkt, wo die auch ein bisschen über die Latte gesprungen sind, zu sagen, hey, wir brauchen eben diese klassische Struktur und nicht nur dieses neue, disruptive und wir machen das einfach jetzt mal. Ja. Da ist, glaube ich, ein guter Grundsatz für jeden Unternehmer oder jede Unternehmerin oder auch Führungskraft, die an der Stelle steht und was verändern möchte, zu überlegen, wo stehe ich und was ist eigentlich, flatter so ein bisschen Shit, lasst diesen ganzen Shit weg, überlegt euch, um was geht es denn hier überhaupt jetzt in meiner Nische, in meiner Sparte, in meinem Aufgabenfeld und was sind da naheliegende Dinge und was sind unsere Stärken, da sind wir bei Stärken-Schwächen-Profile und was ist eigentlich, mit welcher Technologie oder mit welcher Entwicklung kann ich mich paaren, um ein stärkeres System zu gebären? Mhm. Das ist so mein Resümee jetzt.
Also mein Resümee wäre, liebe Unternehmenslenker, Geschäftsführer, Vorstände und so weiter, hört auf, diese Veränderung und Transformation als eine Bedrohung zu sehen, sondern seid selbst irgendwie ein Impuls. Und wenn ihr selber das nicht hinkriegt, dann nehmt den Impuls, aber fangt an, aus den Störungen heraus ein Wachstum zu generieren. Und ihr könnt es nicht von jedem Mitarbeiter erwarten. So sind die einfach nicht. So sind Menschen einfach nicht. Wir haben es gerne gemütlich und so, wie es immer war. Aber wir brauchen eben die Menschen, die sagen, wenn wir das so weiter behalten, wie es ist, dann wird es nicht mehr funktionieren. Also manage ich die Veränderung. Das ist ja genau das, was gute Unternehmensführer, Unternehmenslenker, Management tut. Es managt eine genau. Veränderung. Und die kommt eben aus dem Impuls der Veränderung und der Störung heraus. Und das ist nicht so richtig Mainstream in Deutschland gerade, dass wir sagen, Veränderung ist was Gutes, sondern wir haben so unglaublich viel Angst vor dieser Veränderung. Und hier und da können wir mal über einen Teich oder wohin auch immer gucken und sagen, das machen andere schon ganz gut. Das ist so ein bisschen fangen wir nicht nochmal an, aber die German Disease, ne? Die deutsche Krankheit aus der Angst der Veränderung. Aber da müssen wir irgendwie rauskommen.
Jetzt kommt erstmal noch eine Phase, wo aus dem alten, toten System noch alles rausgequetscht werden soll. Ob die glückversprechend ist, wage ich zu bezweifeln. Die wird an vielen Punkten scheitern, weil im Grunde genommen braucht es eben dieses frische Blut, um da wieder Belebung reinzukriegen. Also man kann es nicht tot operieren.
So, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback zu unserem kleinen Nerd-Talk hier, wie wir uns da mal gegenseitig reingesteigert haben, in ein Thema, viele holprige Themen, Systemtheorie, ja, genau. Veränderung, Change und einmal um die Welt geflogen. Und Wir werden uns das nächste Thema ausdenken, wo wir mal wieder irgendwo eintauchen. Aber beim nächsten Mal gibt es erstmal wieder einen Gast.
Ja, genau. Also nochmal ein Disclaimer. Also wir sind jetzt hier keine wirklichen Professoren. Es ist populär wissenschaftlich. Falls ihr schwerwiegende Fehler seht, schreibt uns gerne an. Wir sind ja lernfähig. Wir verändern uns auch gern. Wir hoffen trotzdem, dass ein paar Impulse für euch dabei waren, weil wir uns auch untereinander immer über so Sachen unterhalten. Und das ist dann durchaus mal die Gelegenheit gewesen, das live zu tun.
Wie gesagt, wir müssen noch ein Disclaimer. Ich höre immer einen Podcast, da wird immer zwischendurch so eingeblendet. Keine unserer Aussagen ist eine Anlageempfehlung. Keine unserer Aussagen ist eine Werbung für irgendetwas. Wir bekommen kein Geld für irgendwas.
Triggerwarnung
irgendwie. Wir empfehlen keinerlei politische Richtung. Wir empfehlen keinerlei Aktien zu kaufen von irgendetwas. Ja. Es ist einfach nur eine nette Unterhaltung zwischen zwei Buddies, die hier ein bisschen über die Welt philosophieren.
Genau. Ein bisschen praktische Erfahrung.
Und nichts davon, wir übernehmen von nichts von irgendeiner Haftung.
Genau, und wenn ihr weiter mit uns haften wollt, ja, dann könnt ihr das tun. Bleibt bei uns, sagt es Bekannten, Freunden, Geschäftskollegen, wie auch immer. Ihr findet uns auf LinkedIn, den Dr. Ingo Maikraf, mich, den Michael Neukirchen. Das Märchenland Mittelstand gibt es als Page, dem könnt ihr folgen. Wir sind auf Blue Sky und inzwischen könnt ihr unseren Podcast auch über YouTube hören. Da sind wir auch drin. Also keine Ausrede, wir sind überall. Unterstützt uns, teilen, liken und weiterempfehlen. Bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank an dich, lieber Michael, und an euch da draußen. Alles Liebe, alles Gute und bis bald.
Bye, bye.